Ich lese aus der Hoffnung für alle. Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Ihr wisst, wie schnell Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe sie stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich eure Schätze sind, da wird auch euer Herz sein. Das Auge gibt dir Licht. Wenn deine Augen das Licht einlassen, wirst du auch im Licht leben. Verschließen sich deine Augen dem Licht, lebst du in Dunkelheit. Wenn aber das Licht in deinem Inneren erloschen ist, wie tief ist dann die Finsternis? Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben.
Wir beten, Herr Jesus Christus, rede heute Morgen zu uns durch diese Worte. Wir wollen sie hören und wollen uns verändern lassen, ansprechen lassen von dir und deinem Heiligen Geist, dass Leben daraus entsteht. Amen. Wir sind ja immer noch dabei, wie schon seit ein paar Wochen, über Sünde zu reden. Ein Thema, über das man eigentlich nicht gern redet. Vor allem, weil man dabei meistens ziemlich schnell ein schlechtes Gewissen bekommt. Also wenn man ehrlich ist und davon ausgeht, dass dieses Thema nicht nur irgendwelche theoretischen Leute irgendwo draußen betrifft, sondern tatsächlich jeden von uns. Und zwar nicht nur in der Vergangenheitsform, sondern jetzt, hier und heute. Wir reden über Sünde, ein Wort, das uns auch irgendwie fremd geworden ist, das dann schnell entweder bagatellisiert wird. Dann redet man darüber, wie so ein Kavaliersdelikt, naja, Sünde, ne, wieso? Also das ist wie wenn mal jemand gegen seinen Diätplan verstößt oder so und dann irgendwie zwei Stücke Kuchen isst. Ja, ist ja nicht jetzt so schlimm. Oder auf der anderen Seite wird es dann so groß gemacht und so überwältigend, dass ich dann sagen muss, naja, aber wenn das Sünde ist, dann kann ich ja glücklich sagen, also so Riesendinger habe ich noch nicht gedreht in meinem Leben. Das betrifft ja dann doch wieder bloß irgendwie andere, die ganz schlimm sind, aber mich dann doch nicht. Wir müssen wieder neu über Sünde reden, glaube ich. Und wenn die Bibel in ganz vielen Bildern über Sünde redet, dann deswegen, weil es Menschen hilft, das zu verstehen. Und wir haben uns aufgemacht, die letzten Wochen anhand von auch sehr modernen Bildern über Sünde nachzudenken, über verschiedene Aspekte dieses Themas. Und vielleicht fühlt sich der eine beim einem Bild mehr angesprochen und der andere beim anderen. Aber es hilft uns zu verstehen, was es mit uns zu tun hat. Und wir haben gesagt, wir gehen immer nach dem gleichen Muster vor. Wir schauen uns ein Bild an für Sünde und versuchen zu verstehen, was das Problem ist. Und dann bleiben wir da aber nicht stehen. Denn Aufgabe hier auch der Gemeinde Jesu ist es ja nicht über Sünde zu reden, sondern über Jesus zu reden, über gute Nachricht zu reden, über Rettung zu reden und die Antwort, die Gott auf die Sünde bringt. Und wir wollen immer wieder drauf schauen, zu sagen, okay, wenn das das Problem ist, was ist denn die Lösung, die Gott in Jesus dafür schafft? Und dann immer zwei ganz ehrliche Fragen versuchen zu stellen. Was heißt das jetzt für mich und was heißt das für meinen Umgang mit anderen? Und so haben wir schon eine ganze Reihe von Bildern durchgearbeitet. Wir haben über Sünde als Blindheit geredet, als Hartherzigkeit. Wir haben über Sünde als Sucht geredet. Und wir haben letztes Mal uns über diese Spannung zwischen Selbstvergötterung auf der einen Seite und Selbstlosigkeit auf der anderen Seite unterhalten und was das alles damit zu tun hat. Und heute würde ich gern anhand dieser Stelle auch ein neues Bild mit euch anschauen und wieder auch ein Bild aus unserer aktuellen Kultur nehmen, um da vielleicht besser reinzugucken. Letztes Mal habe ich euch das große Kunstwerk des 21. Jahrhunderts vorgestellt, den Selfie. Es gibt in unserer Zeit seit einigen Jahren auch ein ganz neues Bildmedium, das von Künstlern, von Leuten, die eine Botschaft rüberbringen wollen, wieder neu entdeckt wird. Und das ist die klassische Fernsehserie. Das war ja eine Zeit lang, war das fast out. Fernsehserien haben sich irgendwie totgelaufen. Fernsehserien waren ein schwieriges Medium, weil man irgendwie in zum Teil 20 Minuten eine Geschichte reinpacken muss, die in sich abgeschlossen ist, weil dann kommt ja vielleicht erstmal eine Woche lang nichts mehr und dann muss man auch noch damit leben, dass diese Geschichte vielleicht alle 5 Minuten durch einen Werbeblock unterbrochen wird, über den man den Zuschauer dann irgendwie hinwegheben muss, dass er dabei bleibt bei der Sache. Das war keine ganz einfache Sache für die, die sowas entwickelt haben. Seit ein paar Jahren hat sich da was geändert und das hat zu einem ganz neuen Boom in dieser Geschichte geführt. Nämlich, man kann heute Fernsehserien über das Internet angucken. Und das heißt, man kann heute davon ausgehen, dass der Zuschauer, der vielleicht jetzt eine Folge verpasst hat, deswegen nicht total rausfliegt, sondern sich im Zweifelsfall alles, was vorher kam, im Internet angucken kann. Oder, was ganz viele sogar tun, das gar nicht wöchentlich irgendwie im Fernsehen anschauen, sondern sich irgendwie so eine komplette Staffel runterladen und die vielleicht sogar an einem Abend hintereinander angucken. Man kann also plötzlich wieder ganz neue Geschichten erzählen und ist immer so auf diese 20-Minuten-Blöcke angeschränkt und seither blüht das Medium der Fernsehserie wieder auf. Eine der großen Fernsehserien der letzten Jahre ist eine amerikanische Serie namens Breaking Bad. Ich weiß nicht, wer die schon mal gesehen hat. Eine Serie, die auch so ein bisschen abweicht von so ganz klassischen Mustern, wie Geschichten immer erzählt werden, wo es immer irgendwie am Ende ein Happy End gibt, wo es immer irgendwie um große Heldengeschichten geht und am Schluss das Gute über das Böse triumphiert. In Breaking Bad, da gibt es eigentlich nicht viel Gutes, muss man dazu sagen. Das ist eine recht düstere Serie, die erzählt die Geschichte von einem Chemielehrer an einer Highschool in den USA, Walter White heißt der, der arbeitet eigentlich in einem Fach, das ihn unglaublich fasziniert, aber mit Schülern, die das überhaupt nicht interessiert, sein Fach. Er arbeitet an einer Stelle, wo er mehr schlecht als recht bezahlt wird und eigentlich gar kein Auskommen haben kann, trotz seines Lehrerberufs und abends dann noch nach Jobende in einer Waschstraße jobben muss. Dann wird er da noch besonders gedemütigt, weil er eines Tages dabei entdeckt wird, wie er das Auto ausgerechnet eines Schülers waschen muss und dann die Filmchen überall rumgehen. Guck mal, unser Lehrer muss jetzt mein Auto waschen. Er sieht sich immer so im Vergleich zu anderen, denen es viel besser geht. Sein Schwager zum Beispiel, das ist so ein richtiger Mann, wie er im Buche steht, mit großen Muskeln und einem protzigen Job, der arbeitet bei der Polizei in irgendwas hören und kann immer erzählen, was da alles Tolles läuft und wie sie gerade wieder ein Drogenlabor ausgehoben haben mit 700.000 Dollar Beute und allem dem. Und als Walter White zu allem dem dann noch obendrauf die Diagnose bekommt, dass er, der nie eine einzige Zigarette geraucht hat, mit 50 an Lungenkrebs erkrankt ist und vielleicht, wenn es gut läuft, noch 2 Jahre zu leben hat, da reicht ihm das alles. Und er sagt, ja, ich mache das nicht mehr mit. Ich schufte mich hier ab und am Ende bleibt eh nichts hängen und meine Familie, die weiß hinterher nicht, wie es gehen soll. Und da macht er gemeinsam mit einem ehemaligen Schüler, der auf krumme Wege geraten ist, ein Drogenlabor auf und sagt, wenn andere damit so viel verdienen können, dann kann ich das auch. Und scheffelt dann erstmal richtig Geld. Und die Serie macht da ganz viel draus, aus dieser Frage, worum geht's denn eigentlich im Leben? Und hat immer wieder die erschreckende Antwort, naja, eigentlich geht's ums Geld. Eigentlich geht's darum, dass man viel bekommt. Das ist eine trostlose Serie. Es ist eine trostlose Diagnose unserer Zeit. Eigentlich geht's ums Geld. Hauptsache, man hat am Ende genug. Die ganzen Werte, so scheint diese Serie zu sagen, das Ganze, was die Leute, wo die immer so viel Wert drauf legen und dass man einen anständigen Job hat und so, das bringt doch alles gar nichts, wenn man am Ende dann nichts hat davon. Dann lieber ein Drogenlabor aufmachen und wenigstens hinterher für die Familie gesorgt haben, scheint so die Aussage des Ganzen zu sein. Muss man nicht gut finden, muss man auch nicht angeguckt haben, das macht jeder, wie er es für richtig hält. Aber es ist schon eine treffende Diagnose irgendwie in unsere Zeit hinein von Menschen, die jetzt gar nicht mit einer christlichen Brille, aber einfach die Welt angucken und sagen, wie leben denn die Menschen zur heutigen Zeit und wo liegen denn die großen Probleme? Und die feststellen, es geht halt immer wieder am Ende doch ums Geld vor allem anderen. Und vielleicht müssen wir darüber mal reden als Christen. Vor allem, weil in der Bibel Reichtum ja ein ganz großes Thema ist und das Geld. Ich weiß nicht, ob es noch ein anderes Thema gibt in der Bibel, so von den praktischen Lebensthemen, das so oft angesprochen wird wie die Frage um Arm und Reich und Besitz und Neid und Habgier und den Umgang damit und was ich mache. Auch wenn es um das Thema Sünde geht, wird das Thema Reichtum immer wieder vorkommen und die Reichen kommen nicht gut weg in der Bibel. Das muss man einfach mal ehrlich feststellen. Angefangen von den Propheten im Alten Testament, die auftreten und in die Gesellschaft ihrer Zeit hineinsprechen und sagen, das ist ja alles wunderbar und toll, dass ihr sagt, ihr dient Gott und ihr feiert die schönsten Feste vor ihm und steht voll im Lobpreis vor ihm und alles. Aber wenn ihr gleichzeitig euren armen Nachbarn nebendran verhungern lasst, während ihr euch schön reich in eure weichen Betten legt, dann habt ihr völlig verpasst, erst, worum es geht, wenn man Gott nachfolgen will. Das sagen schon die Propheten. Und dann kommt Jesus, und Jesus, der ist im Zweifelsfall immer noch mal ein Tick radikaler. Ja, und der sagt dann eben solche Sachen, wie eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Ja, und dann schaust du durch und Themen wie Neid und Gier und Habsucht und unlautere Methoden zur Selbstbereicherung und Unbarmherzigkeit, aber auch einfach ganz grundsätzlich die Gefahr des Reichtums, das sind Dauerthemen in der Bibel. Ja, und da muss man irgendwas machen jetzt damit. Da muss man sich irgendwie auseinandersetzen damit. Und das geht natürlich ganz schnell, indem man dann versucht, diese Passagen irgendwie zu erklären. Und wenn Jesus dann eben sagt, du zu euch Reichen weint und klagt wegen, ne, das ist Jakobus, der das sagt, weint und klagt wegen all des Unheils, das über euch hereinbrechen wird, naja, dann redet er halt wahrscheinlich über Menschen, die ihren Reichtum jetzt irgendwie auf betrügerische Art und Weise erworben haben und das alles ungut ist und von vornherein das Leben in die falsche Richtung geht, ja. Und wenn Jesus sagt, in der Lukas-Version der Bergpredigt, doch weh euch, die ihr reich seid, denn ihr habt euren Trost damit schon erhalten. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, dann werdet ihr hungern. Und weh euch, die ihr jetzt lacht, dann werdet ihr trauern und weinen. Na, dann meint er sicher nicht Leute, die jetzt so satt sind im Sinn von, die haben gerade genug zum Leben, um eben nicht hungern zu müssen, sondern dann verstehen wir satt eben als irgendwie exzessive Schlemmerei, ja, als sich den Bauch vollhauen über alles Maß hinaus. Und wenn Jesus in einem seiner berühmten Gleichnisse, dem Gleichnis vom Sämann, den Teil der Saat, der unter die Dornen fällt, damit erklärt, dass jemand das Wort hört, aber die Sorgen der Welt und die Verlockungen des Reichtums es ersticken und es ohne Frucht bleibt, dann will er damit sicher nur sagen, dass wenn man reich ist, man sich genauso vor Geiz hüten muss, wie wenn man arm ist, man sich vor Neid hüten muss, oder? Und wenn Jesus dem jungen Mann, der zu ihm kommt und fragt, was muss ich tun, um das Himmelreich zu bekommen, sagt, wenn du vollkommen willst, dann geh und verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach, dann spricht er sicher in eine ganz einmalige Situation hinein, die es nur bei diesem jungen Mann so gibt und die vielleicht sonst alle paar Jahrhunderte mal irgendwo vorkommt, aber nicht so allgemein über Reichtum und Besitz, oder? Also das sind dann zumindest so Erklärungsversuche, wo man sagt, da gehen wir mal irgendwie um mit diesem Thema, aber ich weiß nicht, ob das wirklich ehrlich ist, wenn man heute hier im Jahr 2017 in Deutschland wohnt. Bin ich reich? Betreffen mich diese Stellen? Redet Jesus und redet die Bibel da über mich? Naja, weißt du, das ist ja immer eine Frage, mit wem man sich vergleicht. Seit Juli 2017 ist Jeff Bezos der reichste Mann der Welt. Das ist der Besitzer von Amazon. Der hat im Juli 2017 Bill Gates überholt um irgendwie 0,6 Milliarden oder sowas. Ja, und hat damit die Spitze eingenommen. Wenn ich mich mit ihm vergleiche, dann bin ich alles, bloß nicht reich. Ich habe heute Morgen einen Spiegelartikel dazu gefunden, eben diesen Moment, wo die sich gegenseitig überholt haben. Der fing damit an zu sagen, wir denken, 1 Million Dollar ist viel Geld, aber für manche Leute auf der Welt ist das gar nicht viel. Naja, also wenn man wie Jeff Bezos 90,6 Milliarden Dollar befindet, also Millionen Dollar, dann ist das alles kein Thema. Ja? Und dann bin ich nicht reich. Wenn ich anschaue, dass wir in einer Welt leben, wo es 8 Leute gibt in dieser Welt, die ungefähr genauso viel besitzen wie 50% der Weltbevölkerung vom Rest, ne? Wie die ärmsten 50%, also die ärmere Hälfte der Welt, die haben alle zusammen so viel Geld wie die 8 reichsten Leute auf dieser Welt. Ich gehöre nicht zu den 8. Übrigens auch nicht zu den 36 in Deutschland, die zusammen so viel Geld haben, wie die 50 ärmeren Prozent in Deutschland haben. Zu denen gehöre ich auch nicht. Also vielleicht betreffen mich diese Passagen ja gar nicht, oder doch? Also ich muss mir schon zumindest mal überlegen, dass wenn man in einem Land wohnt, wo jeder von uns, und es schließt wirklich restlos alle ein, die in diesem Raum sitzen heute Morgen, jeder von uns gehört mindestens zu den 10 reichsten Prozent auf dieser Welt. 90%, mindestens 90% aller Menschen haben weniger zur Verfügung als jeder einzelne von uns, der heute Morgen hier sitzt. dann wird es plötzlich nimmer so einfach. Dann kann ich das vielleicht nimmer so einfach wegdrücken. Dann muss ich zumindest umgehen mit dem Thema und mich fragen, ja, was mache ich denn dann? Und dann lande ich natürlich auch als Christ in Deutschland dann aber auch relativ schnell bei der Einsicht, naja, was kann ich denn schon groß machen? Ich meine, ich lebe ja in diesem System. Ich kann jetzt auch nicht als Familienvater mit 5 Personen in der Familie sagen, ich mach's wie Jesus diesen reichen jungen Mann einlädt und ich gebe all meine Habe weg und keine Ahnung, was wir morgen Mittag essen werden, aber bis morgen früh zum Frühstück wird Gott da sicher einen Plan haben, wie das funktionieren kann. Ja? Also so einfach ist es ja jetzt auch nicht, dass man sagt, naja, da gibt's so diese einfachen Lösungen, mit denen man das alles machen kann. Und wenn man darüber nachdenkt, dann kommt man dann schnell so, dann muss uns eine größere Lösung geben, dann muss sich das ganze System ändern und da gibt es dann ganz attraktive Modelle von Leuten, die genau das versprochen haben. Ein Großteil davon geht dann irgendwann mal zurück, so irgendwie in weiter Ferne auf Karl Marx oder so jemand, der letztlich gesagt hat, naja, man muss das Ganze halt umverteilen, dass es gerechter wird und dann haben wir das Problem gelöst. Wie toll die Lösung funktioniert, das konnte man bis vor wenigen Jahrzehnten dann so in diversen osteuropäischen Ländern zum Beispiel feststellen, ja, wie gut es funktioniert hat, diese Methode. Also das ist auch nicht die Lösung, zu sagen, naja, wisst ihr, wir gehen jetzt als Christen alle auf die Straße und arbeiten an der Veränderung dieses Systems und dann wird es schon irgendwie gerecht, das Ganze mit Arm und Reich. Ja, aber was machen wir dann? Dann sind wir doch irgendwie gefangen in dieser ganzen Sache. Ja? Und Jesus, der ist schon knallhart, wenn du den Text von heute Morgen liest. Weißt du, ne? Der redet von einem Reichtum, der zum Herrn wird. Und Herr muss man sich immer wieder vor Augen führen. Herr ist im christlichen Glauben der Titel, der für Jesus und Jesus allein reserviert ist. Also wenn Jesus hier sagt, niemand kann zwei Herren dienen und uns die Idee verspült, dass der Mammon, das ist ja sogar in der deutschen Bibel so erhalten geblieben, weil man sich fast wie Name vorstellen wird, das wird dann persönlich, das wird dann Götze, dass der jetzt plötzlich auch den Rang eines Herrn einnehmen kann, dann sind wir außerhalb der Grenzen des christlichen Glaubens. Denn als Christ habe ich nur einen Herrn und der heißt Jesus Christus. Was mache ich dann damit? Also versteht ihr, es ist wichtig festzustellen, man kann aus der Bibel nicht rauslesen, dass Reichtum immer Sünde ist und dass es Sünde ist, was zu besitzen. Im Gegenteil, Reichtum und was Besitz wird auch als Segen Gottes dargestellt an anderen Stellen. Aber was wir nicht ausklammern können und nicht ausklammern dürfen, ist, dass Reichtum immer eine Gefahr mit sich bringt. Die Gefahr, dass er mir letztlich dann doch wichtiger werden kann als alles andere. Die Gefahr, dass mich dieses System, in dem wir leben und in dem ohne Geld halt nichts läuft, dass es mich irgendwann vereinnahmt, dass es die gleichen Ansprüche an mich stellt, die eigentlich nur Jesus Christus an mich stellen darf. Dass ich gezwungen bin, mich entscheiden zu müssen und es gar nicht kann. Und allein schon die Tatsache, dass ich mich hier entscheiden zu müssen, glaube, letztlich mich aus dem Bekenntnis zu dem einen Herrn rausbringt. Reichtum bringt mein Herz in Gefahr. Das kann man auf Basis der Bibel sehr wohl sagen. Und es ist keine Sache, aus der ich irgendwie einfach mit einfachen Lösungen mal so kurz aussteigen kann. Das kann keiner von uns. Was machen wir dann? Und in dieser Frage, was machen wir dann, da sind wir an dem entscheidenden Punkt angekommen, an dem wir die letzten Sonntage immer wieder gestanden sind, wo wir auf der einen Seite ein Problem vor Augen haben, das wir als Menschen nicht einfach lösen können. Und das haben Menschen versucht, immer wieder mit allen möglichen Ansätzen, aber wir können das als Menschen nicht einfach lösen, dieses Thema. Aber die Frage ist, was kann denn Gott? Der kann doch alles. Und dann kommt Jesus. Da kommt der Jesus mit dem Versprechen, dass mit ihm das Reich Gottes angebrochen ist. Der kommt nicht mit irgendwelchen plumpen Versprechen und sagen, Leute, folgt mir nach und ich werde dieses ganze System, was hier einfach schief liegt, wo es immer Reiche und immer Arme gibt und immer Ungerechtigkeit gibt, das werde ich ändern irgendwie. Mit dem Anspruch kommt er nicht, sondern der kommt mit dem Anspruch, mit mir kommt ein ganz neues System in diese Welt ein. Mit mir kommt das Reich Gottes in diese Welt und du kannst Teil dieses anderen neuen Reiches werden. Der kommt mit der Einladung, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft Und da kommt er mit der Zusage, die für uns heute Gewissheit ist, dass Gott der Vater uns aus der Gewalt der Finsternis befreit hat und uns in das Reich seines Sohnes hineinversetzt hat. Das ist unser Ist-Zustand als Christen. Wir leben in einem alternativen System. Wir leben in Gottes Reich. Und da muss man jetzt natürlich in Bezug auf Geld fragen, welche Währung gilt denn dort? Da zahlt man den Euro. Was passiert dort? Jesus redet über das Schätzesammeln im Himmel, statt über all diese materiellen Dinge hier auf der Erde. Was sind denn Schätze im Himmel? Also die haben ja offensichtlich eine ganz andere Qualität, als das, wie das hier auf der Erde läuft. Und man darf das Jesus auch nicht so einfach unterschieben, dass der hier irgendwie sich vorstellt, dass es im Himmel so was wie eine himmlische Bank gibt, wo man dann halt keine Euros sammelt, sondern vielleicht Punkte oder keine Ahnung, mit was man, wie man das dann im Himmel nennt. Oder so eine Art himmlische Rentenkasse, wo er sagt, jetzt statt dass du hier auf der Welt guckst, dass du reich wirst, zahlst halt im Himmel praktisch ein. Und eines Tages kriegst du das alles ausgezahlt, wenn du dort bist. So als Sparvertrag oder Lebensversicherung oder wie auch immer man das dich vorstellen will. Jesus hat eine ganz andere Vorstellung davon, wie all diese Dinge funktionieren. Er redet über völlig andere Dinge, über Dinge, die in Gottes Reich was wert sind. Und das sind keine Dinge, die man irgendwie aufrechnen kann und zählen kann. An einer anderen Stelle sagt er, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das kann man nicht irgendwie in Zahlen beziffern und sagen, davon habe ich jetzt im Himmel irgendwie schon so viel gesammelt. Da geht es darum, dass einfach grundsätzlich das Denken, dass die Werte anders funktionieren. Was ist denn wichtig, wenn man Teil des Reiches Gottes ist? Und da braucht man nur nach dieser Passage weiterlesen, dann kommen die berühmten Fragen über was sollen wir essen und was sollen wir trinken und was sollen wir anziehen am nächsten Tag. Und Jesus sagt letztlich, das dürfte für euch einfach gar nicht die maßgebliche Fragestellung sein. Und er bringt Beispiele wie die Blumen, da sagt er, die fragen sich auch nicht, was sie morgen anziehen sollen. Ja? Also ganz wichtig, die stellen nicht mal die Frage. Das ist der Punkt, auf den Jesus raus will. Der sagt nicht, die Blume stellt sich zwar die Frage, aber die lehnt sich dann zurück und sagt, ich vertraue mal auf Gott, der wird es schon lösen. Sondern die hat einfach keinen Anlass überhaupt, sich diese Frage zu stellen, weil dort einfach andere Maßstäbe stattfinden. Und Jesus selber kommt dann zu der Schlussfolgerung, für euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Da geht es um neue Maßstäbe, da geht es um ein völlig neues Denken. Das ist die Antwort, die Gott darauf hat. Man muss anders denken, nicht versuchen, das System irgendwie hinzubiegen, dass es passt, sondern festzustellen, ich lebe in einem neuen System, ich lebe im Reich Gottes und dort liegt ein völlig anderes Denken zugrunde. Das ist das, was wir im Römer 12 lesen. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also Jesus kommt, er ist die Antwort, das haben wir immer wieder gesehen die letzten Wochen, er ist die Antwort Gottes auf die Sünde, aber die Antwort ist nicht Teil von, die findet nicht in den Denkstrukturen statt, die wir kennen. Der sagt nicht, jetzt müsst ihr halt die Verteilung auf dieser Welt so und so ändern und dann klappt alles. Gott bricht aus diesem System, der lässt sich da drin nicht einsperren, der muss nicht in unsere Denkkategorien passen, der muss das nicht wirtschaftlich erklären können, wie das alles funktionieren soll. Der schafft einfach ein neues System und sagt, jetzt denkt mal nach diesem System und schaut nach dem, was da wichtig ist und um den Rest, da kümmert sich dann Gott. Das kommt und lädt mich ein, mich völlig verändern zu lassen. Das ist die Antwort, die Gott auf dieses Dilemma mit dem Reichtum hat. Und wie jeden Sonntag kommt jetzt die Frage, was mache ich damit? Mich verändern lassen, dazu lädt Jesus ein, aber mich verändern zu lassen in meinem Denken, das ist ja ein äußerst massiver Eingriff in mein Leben. Ja? Das stellt ja alles in Frage, wie ich bis jetzt die Dinge vielleicht auch ganz gut und vernünftig gemanagt habe. Mich verändern lassen in meinem Denken, ein völlig neues Denkschema zu finden. Will ich das überhaupt? Vor allem in dem Wissen, dass die praktischen Probleme doch dadurch nicht aufgehoben sind. Ich muss ja immer noch wissen, was ich morgen früh frühstücken soll, oder? Ja? Kann ja nicht einfach sagen, jetzt denken wir über Blumen nach, wie schön die gekleidet sind und alles und über Friede, Gerechtigkeit und Freude im Heiligen Geist, ja? Und der Rest ist ja nicht mehr wichtig, zur Not frühstücken wir halt nichts. Das mag ja mal funktionieren bei einem Frühstück, aber wenn es dann mehrere Mahlzeiten werden, irgendwann wird es schwierig. Ja? Die bleiben ja, diese Dinge. Aber Jesus, der eben dieser radikale Jesus ist, der sagt, wisst ihr, das sind die Maßstäbe der Heiden. Das sagt er hier in diesem Kapitel. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Also Jesus stellt mich vor die Frage, willst du wirklich weiter dein Leben von heidnischen Maßstäben bestimmen lassen? Oder willst du dich doch verändern lassen? In dem Wissen, dass die Veränderung nicht einfach wird. Es gibt Christen, die versuchen, das ganz einfach aufzulösen und die predigen dann ein Wohlstandsevangelium. Die sagen, das ist alles ganz einfach. Glaub an Gott und er will, dass es dir immer gut geht und du reich wirst und gesegnet bis zum Überfließen, ja, und dein Leben so als Überflieger praktisch im Triumphzug durchfliegst und alle anderen schauen dich an und sagen, boah, bin ich neidisch, wie kann man sowas machen? Ja, und dann sagst du, ja komm, halt an Jesus und glaub, dann wirst du auch reich und schön und gesund und alles. Ja, also Gott segne dich ohne Ende und ohne Einschränkungen und es gibt immer nur Gutes. Das ist nicht die Lösung. Das ist nicht das, was Jesus sagt. Wenn du schaust, wie Jesus mit seinen Jüngern über das Reich Gottes redet, dann siehst du, über wie viele Schwierigkeiten und Spannungen der redet. Der tut nicht so, wie wenn diese Fragen plötzlich nimmer existieren, sondern lädt mich ein in diesen Fragen und in mancher Not, die damit kommen wird, auch wenn ich mit Jesus unterwegs bin, in diesen Fragen zu glauben. Und was heißt denn Glauben? Glauben heißt Vertrauen, mich auf Gott zu verlassen und nicht auf das, was ich als Mensch gelernt habe. Und er geht weiter, er sagt uns hier, denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Damit sind wir eigentlich wieder beim Jahresthema dieses Jahr. Wo ist denn mein Herz? Und Talita hat mir ja meinen Text schon letzte Woche nochmal gelesen, heute Morgen, ne? Über das, die Frage, was man gewinnt und was man verliert, wo Jesus sagt, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Was hilft es mir, wenn ich Bill Gates oder Jeff Bezos werde oder noch reicher, aber mein Herz dabei verliere? Es gibt ein Märchen, das kennt ihr wahrscheinlich. Es ist ein berühmtes Schwarzwaldmärchen, das ganz gut auf den Punkt bringt. Das ist ja auch verfilmt worden vor einiger Zeit, das kalte Herz. Das ist die Geschichte erzählt von Peter Munk, der auch gern reich wäre und auch gern ausgesorgt hätte. Und das versucht mit der Hilfe von irgendwelchen Märchengestalten, vom Glasmännle und vom Holländer Michel, und da letztlich auf das Angebot eingeht, zu sagen, du kannst alles bekommen, was du brauchst im Leben, wenn du mir im Tausch dein Herz gibst und von mir dabei eins aus Stein bekommst im Tausch. Und er geht ein, wie viele andere, auf diesen Tausch und er glaubt sich glücklich und er lebt in Saus und Braus und hat ein tolles Haus und viel Geld und einen wunderbaren Betrieb und eine schöne Frau und alles, was man sich vorstellt. Aber er hat nur noch einen Stein als Herz. Er kann immer mit Gefühlen auf diese Welt eingehen, er kann keine Freude mehr empfinden, keine Liebe, gar nichts mehr. Und zuletzt geht es so weit, dass er im Streit seine Frau erschlägt und erst da wird ihm bewusst, was er gemacht hat. Das kalte Herz erzählt von dem Ringen, das Herz zurückzubekommen und das Happy End am Ende des Märchens ist, dass es tatsächlich gelingt, wieder ein neues, fleischernes Herz zu bekommen. Da hat der Autor Wilhelm Hauff schon Anleihen in der Bibel gemacht. Bei dem Versprechen, das Gott uns gibt, dass die Jahreslosung, das man ist. Ich will dir dieses steinerne Herz nehmen und dir ein echtes Herz geben. Dieses Herz ist zentral und wichtig. Dieses Herz ist das, worum es geht, worum es auch Gott geht. Und dann sagt Jesus, wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Und zeigt, wie groß das Risiko ist, dass wenn ich nicht eingehe, auf seine Einladung mich verändern zu lassen, dass ich das Entscheidende verliere. Er zeigt mir letztlich das gleiche Prinzip, wie wir es letztes Mal gesehen haben, dass der, wo sich an diese menschlichen Überlebensstrategien und Werte klammert, dass er dabei vielleicht sogar alles verliert. Und deswegen kann meine Antwort darauf nur sein, ich will Gott beim Wort nehmen. Ich will diese Veränderung. Ich will es lernen, neu zu denken. Ich will mein Herz bewahren. Ich will aufpassen, dass es nicht andere Dinge gibt, die mein Herz erobern, weil sie so wichtig scheinen in dieser Welt. Dazu brauche ich ein erneuertes Denken. Dazu brauche ich Gottes Geist. Nur er kann mir raushelfen aus diesem Dilemma. Und die Frage ist, was macht es mit meinem Umgang mit anderen? Das hat ja eine ganze Anzahl von Konsequenzen, wenn ich mein Denken gerade in diesem Bereich auch ändere. Vielleicht fängt es ganz einfach damit an, dass ich aufhören kann, mich mit anderen zu vergleichen. Weißt du was? Es ist mir ehrlich gesagt völlig egal, wie viele Milliarden Jeff Bezos besitzt. Und ich muss auch gar nicht wissen, wie viel ich im Vergleich weniger dazu habe. Ich muss auch nicht wissen, wie viel mehr als ich mein Nachbar verdient und warum der sich so ein dickes Auto leisten kann. Das muss ich gar nicht wissen. Wenn ich begreife, dass das Reich Gottes mit völlig anderen Maßstäben misst, dann ist Geld doch überhaupt nichts, wo ich mich vergleichen muss. Das Zweite, was passieren könnte, ist, dass ich anfangen kann, meine Beziehungen grundsätzlich gar nie als irgendein Mittel zum Zweck zu sehen, wo ich dann einen Gewinn draus ziehe, wo ich mich selbst dran bereichere. Die Menschen um mich her sind kein Trittbrett für mich, um noch irgendwie einen Gewinn daraus zu ziehen. Und es erleichtert es tatsächlich, wirkliche Beziehungen zu führen, so von Herz zu Herz, wenn das Geld nicht den Umgang miteinander bestimmt. Vielleicht wäre es das Ziel, um das mal zu formulieren, im Umgang miteinander so zu leben, als ob Geld nicht wichtig wäre. Als ob Geld keine Rolle spielen würde. Und das ist ein steiles Ziel. Das schaffe ich mit Sicherheit nicht alleine. Da brauche ich Gottes Hilfe dazu. Nur Jesus kann mein Herz verändern, da sind wir bei der Jahreslosung und das hat er versprochen. Und nur sein Geist kann mein Denken und meine Maßstäbe verändern, da sind wir bei Römer 12. Und auch das hat er versprochen. Und darauf möchte ich mich gern einlassen. Ich möchte barmherzig sein, möchte anderen mit Herz und nicht mit Finanzen begegnen, möchte mit anderen Maßstäben lernen, auch auf andere zuzugehen, mein Denken verändern lassen. Ich möchte beten, Herr, hilf mir, mein Herz nicht von meinem Geldbeutel bestimmen zu lassen. Ich möchte dir mein ganzes Leben, Jesus, geben. Das habe ich immer wieder versprochen. Auch wenn ich dich Herr nenne, ist das Versprechen, das drinsteckt. Und mein ganzes Leben, das schließt auch mein Bankkonto mit ein. Ich möchte dich um Veränderung bitten. Da, wo ich gefangen bin in menschlichen Maßstäben und Denkweisen, die Teil der Welt sind, in der ich lebe und die dort so zwingend erscheinen, die aber nicht die Maßstäbe deines Reiches sind. Ich möchte Teil eines neuen Systems sein. Dazu hast du mich längst gemacht durch deine Gnade. Jetzt hilf mir auch so zu leben und so zu denken. Du siehst, wie groß die Macht der Sünde gerade in dem Bereich ist und wie oft das Materielle und gerade auch das Geld einen Stellenwert einnimmt, der ihm nicht zusteht, auch in meinem Leben. Und ich möchte dich bitten, dass du mein Herz veränderst und dass du mir stattdessen hilfst, barmherzig zu leben in dieser Welt, so als ob Geld tatsächlich nicht wichtig wäre, sondern nur dein Reich zählt, deine Gerechtigkeit, dein Friede und die Freude, die dein Heiliger Geist schenkt. Verändere du mich, Jesus, durch deinen Heiligen Geist, denn ich kann es nicht, aber dir vertraue ich. Amen. Und so wollen wir gemeinsam eine Zeit reingeben, wo wir ihm Antwort geben. Vielleicht gibt es ja Dinge, wo dich das ganz konkret herausfordert, wo du sagst, aber ich kann gar nicht sehen, wie das anders geht, wo dieses Denken dieser Welt noch so stark und so absolut scheint. Komm heute Morgen zu Jesus, red mit ihm drüber. Bitt ihn, dich zu verändern. Lass dich ein auf seinen Heiligen Geist, der da ist. Und natürlich gilt es für jeden Sonntag auch das Angebot, wenn du sagst, ich möchte gern mit jemand beten, ich brauche das, dass jemand auch mit mir betet, in meine Situation hinein, vielleicht auch in ganz andere Dinge, die mir jetzt gerade einfach das Leben schwer machen, dann gibt es dort hinten bei den Sofas unser Gebetsteam, die gerne mit dir beten heute Morgen. Aber lass uns Zeit nehmen, ganz bewusst auch Antwort zu geben auf das, was wir gehört haben heute Morgen.